ничего не пишите.
Не пишите.
Ничего не читайте.
Читайте.
Ничего не говорите.
Ничего
не печатайте.
Which one is the way to Vrindavan?
Vishwamada. This is a this is
when you're ready.
ничего не сдавай, ничего не сдавай. Рыба, рыба.
Thank you. Thank you. We'll be right back. Thank you. falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna do it tonight.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Merry Christmas. Merry Christmas.
Digit that's for sure. NDR Kultur zum Nachhören.
Ulrich Nöten liest heute die 63. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lew Tolstoi in der Neuübersetzung von Rosemarie Tietze aus dem Jahr 2009. Am Beginn des Romans stand eine Affäre. Der Amtsmann Stepan Arkadjewitsch Ablonski hatte seine Frau Dolly mit der Gouvernante seiner Kinder betrogen. In ihrer Verzweiflung darüber war Dolly kurz davor, Stepan zu verlassen und mit den beiden Kindern zurück zu ihrer Mutter zu ziehen. Nur durch den Zuspruch ihrer Schwägerin, Anna Karenina, hat sie sich durchgerungen, Stepan noch eine weitere Chance zu geben. Nun, in der heutigen Folge, haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Die Ehe zwischen Dolly und Stepan ist stabil, dafür betrügt Anna ihren Mann Alexei Karenin mit dem Rittmeister Alexei Wronski. Da die beiden aber ohne Trauschein zusammenleben, wurden sie aus der Petersburger Gesellschaft ausgeschlossen, worunter besonders Anna leidet. Nun ist es Dolly, die ihrer Freundin mit guten Ratschlägen zur Seite steht. Doch Anna scheint abgelenkt und will nicht auf Dolly hören. Nach außen hin spielt sie die glückliche Ehefrau, doch Dolly merkt schon bald, dass dies nur eine Fassade ist. Und tatsächlich. Auf einem Spaziergang beginnt Wronski ein vertrauliches Gespräch mit ihr. Es liest wieder Ulrich Nöten.
Wenn Sie uns besuchen kommen, Sie als einzige Frau aus Annas früherem Freundeskreis, Prinzessin Varvara rechne ich nicht, so verstehe ich, dass Sie das nicht deshalb tun, weil Sie unsere Situation für normal halten, sondern weil Sie die ganze Beschwerlichkeit dieser Situation verstehen, jedoch Anna noch genauso lieben wie zuvor und ihr helfen möchten. »Verstehe ich Sie richtig?« fragte er mit einem Blick zu ihr. »Oh ja«, antwortete Darja Alexandrowna und klappte den Sonnenschirm zu, »aber niemand«, unterbrach er sie und blieb unwillkürlich stehen, vergaß dabei, dass er seine Gesprächspartnerin in eine ungünstige Lage brachte, da auch sie stehen bleiben musste. »Nein, niemand empfindet die ganze Beschwerlichkeit von Annas Situation stärker als ich.« Das ist auch einsehbar, wenn Sie mir die Ehre erweisen, mich für einen Menschen mit Herz zu halten. Ich bin die Ursache für diese Situation, darum empfinde ich sie auch. »Ich verstehe«, sagte Darja Alexandrowna, unwillkürlich beeindruckt, wie aufrichtig und fest er das sagte. »Aber eben weil Sie sich bewusst sind, die Ursache zu sein, übertreiben Sie, fürchte ich. Annas Situation in der Gesellschaft ist beschwerlich, das verstehe ich. In der Gesellschaft ist es die Hölle«, stieß er rasch hervor, mit finsterer Miene. »Schlimmere seelische Qualen als diejenigen, die sie in den 2 Wochen in Petersburg durchlebt hat, kann man sich nicht vorstellen. Ich bitte Sie, mir das zu glauben.« »Ja, aber hier, solange weder Anna noch Sie ein Verlangen nach der Gesellschaft verspüren...« »Die Gesellschaft«, sagte er verächtlich, »was könnte ich für ein Verlangen nach der Gesellschaft haben? Solange, und vielleicht ist es immer so, sind sie glücklich und ruhig. Ich sehe es Anna an, dass sie glücklich ist. Vollkommen glücklich, das hat sie mir schon mitgeteilt. Darja Alexandrowna sagte es lächelnd. Und als sie das sagte, kamen ihr jetzt unwillkürlich Zweifel, ob Anna wirklich glücklich sei. Wronski aber schien nicht daran zu zweifeln. »Ja, ja«, sagte er, »ich weiß, dass sie aufgelebt ist nach all ihren Leiden. Sie ist glücklich. Ist glücklich in der Gegenwart. Aber ich fürchte, was uns erwartet. Pardon, Sie wollten weitergehen?« »Nein, ganz gleich. Nun, so setzen wir uns hier.« Darja Alexandrowna setzte sich auf das Bänkchen in einer Ecke der Allee. Er blieb vor ihr stehen. »Ich sehe, dass sie glücklich ist«, wiederholte er, und der Zweifel, ob sie glücklich sei, befiel Darja Alexandrowna noch stärker. »Aber kann das von Dauer sein? Ob wir gut oder schlecht gehandelt haben, ist eine andere Frage, aber der Würfel ist geworfen«, sagte er, aus dem Russischen ins Französische wechselnd, »und wir sind verbunden fürs ganze Leben. Wir sind durch die für uns heiligen Bande der Liebe vereint. Wir haben ein Kind. Wir können noch mehr Kinder haben. Aber das Gesetz und alle Umstände unserer Situation sind so beschaffen, dass Tausende von Komplikationen auftreten können, die sie jetzt, da ihre Seele sich erholt nach allen Leiden und Prüfungen, nicht sieht und nicht sehen will. Das ist auch verständlich. Ich aber kann nicht wegsehen. Meine Tochter ist nach dem Gesetz nicht meine Tochter, sondern eine Karenina. Ich will diesen Betrug nicht«, sagte er mit energisch abwehrender Geste und sah finster und fragend zu Darja Alexandrowna. Sie antwortete nicht und sah ihn nur an. Er fuhr fort, »Morgen kann ein Sohn zur Welt kommen, mein Sohn. Und nach dem Gesetz ist er ein Karenin. Er wird weder meinen Namen noch mein Vermögen erben, und wir können noch so glücklich sein in der Familie und noch so viele Kinder haben. Dennoch besteht keine Verbindung zwischen mir und Ihnen. Sie sind alle Karenins. Begreifen Sie doch, wie schwer und furchtbar diese Situation ist. Ich habe versucht, mit Anna darüber zu sprechen. Es wühlt sie auf, sie begreift nicht, und ich kann ihr nicht alles sagen. Nun betrachten Sie es von einer anderen Seite. Ich bin glücklich mit Ihrer Liebe, aber ich muss eine Beschäftigung haben. Ich habe diese Beschäftigung gefunden. Ich bin stolz auf diese Beschäftigung und halte sie für edler als die meiner ehemaligen Kameraden bei Hof und im Dienst. Und werde sie zweifellos nicht mehr gegen die ihre eintauschen. Ich arbeite hier in meiner Umgebung, und ich bin glücklich, zufrieden, und mehr brauchen wir nicht zu unserem Glück. Ich liebe diese Tätigkeit. Das ist keine Notlösung, im Gegenteil.« Darja Alexandrowna merkte, dass er sich beim Erklären hier im Kreis bewegte. Sie begriff die Abschweifung nicht recht, fühlte aber, da er einmal begonnen hatte, von dem zu reden, was ihm am Herzen lag und worüber er mit Anna nicht reden konnte, musste er alles aussprechen, und seine Tätigkeit auf dem Land befand sich in derselben Abteilung seiner Herzensangelegenheiten wie seine Beziehung zu Anna. Er besann sich jedoch. »Also ich fahre fort. Wenn ich arbeite, muss ich doch vor allem die Überzeugung haben, dass mein Werk nicht mit mir stirbt, dass ich Erben haben werde. Und das habe ich nicht. Stellen Sie sich die Situation eines Mannes vor, der von vornherein weiß, dass die Kinder, die er mit seiner geliebten Frau hat, nicht als die seinen gelten, sondern als die eines Menschen, der sie hasst und nichts von ihnen wissen will. Das ist doch furchtbar.« Er verstummte, offensichtlich stark erregt. »Ja, versteht sich, das begreife ich. Aber was kann Anna tun?« fragte Darja Alexandrowna. »Ja, das bringt mich zum Zweck meines Gesprächs«, sagte er und rang seine Erregung nieder. »Anna kann etwas tun. Es hängt von ihr ab. Sogar um bei seiner Majestät um die Adoption anzusuchen, bedarf es der Scheidung. Und das hängt von Anna ab. Ihr Mann war mit der Scheidung einverstanden. Damals hatte ihr Gatte alles arrangiert. Auch jetzt würde er nicht ablehnen, das weiß ich, wenn ihm Anna nur schreiben würde. Er hatte damals die klare Antwort gegeben, wenn sie den Wunsch äußerte, würde er nicht ablehnen. Versteht sich, sagte er finster, das ist eine seiner pharisäerhaften Grausamkeiten, zu denen nur diese Menschen ohne Herz fähig sind. Er weiß, welche Qual ihr jede Erinnerung an ihn bereitet, und obwohl er sie kennt, verlangt er von ihr einen Brief. Ich begreife, dass ihr das eine Qual ist. Aber die Gründe sind so gewichtig, dass sie das muss, sich über diese ganzen Empfindlichkeiten hinwegsetzen. Es geht um das Glück und die Existenz Annas und ihrer Kinder. Von mir selbst spreche ich nicht, obwohl mir schwer ums Herz ist. Sehr schwer«, sagte er. Dabei machte er ein Gesicht, als drohte er jemanden, weil ihm schwer ums Herz war. »Und so, Fürstin, greife ich gewissenloser Weise, nach Ihnen wie nach einem Rettungsanker. Helfen Sie mir, Anna zu überreden, dass sie ihm schreibt und die Scheidung verlangt. Ja, versteht sich, sagte Darja Alexandrowna nachdenklich, da sie ihre letzte Begegnung mit Alexei Alexandrowitsch lebhaft vor sich sah. Ja, versteht sich, sagte sie entschlossen, da sie auch Anna vor sich sah. Nutzen Sie Ihren Einfluss auf sie. Bringen Sie Anna dazu, dass sie schreibt. Ich will und kann auch fast nicht mehr mit ihr reden darüber. Gut, ich rede mit ihr. Aber wieso denkt sie selbst nicht daran, sagte Darja Alexandrowna, und seltsamerweise fiel ihr dabei plötzlich Annas sonderbare neue Angewohnheit ein, die Augen zuzukneifen. Und ihr fiel ein, dass Anna die Augen zukniff, eben wenn es um Herzensangelegenheiten ging. Als ob sie vor ihrem Leben die Augen zukneife, um nicht alles zu sehen, dachte Dolly. Unbedingt, ich werde um meinet und um ihretwillen mit ihr sprechen, erwiderte Darja Alexandrowna auf Wronskis Dankesbekundungen. Sie standen auf und gingen zum Haus. 22. Als Anna Dolly bereits zu Hause vorfand, schaute sie ihr aufmerksam in die Augen, als ob sie nach dem Gespräch fragte, das sie mit Wronski geführt hatte, fragte aber nicht ausdrücklich danach. »Es dürfte schon Zeit sein zum Diner«, sagte sie. »Wir haben uns noch gar nicht recht gesehen. Ich rechne auf den Abend. Jetzt muss ich zum Umkleiden, du wahrscheinlich auch. Wir haben uns auf dem Bau ganz schmutzig gemacht.« Dolly ging auf ihr Zimmer und sie musste lachen. Sie hatte nichts mehr zum Umkleiden, denn sie trug schon ihr bestes Kleid. Doch um ihre Vorbereitung zum Diner irgendwie kenntlich zu machen, bat sie die Zofe, ihr das Kleid zu säubern, wechselte Manschetten und Schleife aus und tat sich einen Spitzenschmuck ins Haar. »Das ist alles, was ich tun konnte«, sagte sie lächelnd zu Anna, die nun im dritten, wiederum außerordentlich schlichten Kleid zu ihr kam. »Ja, wir sind hier sehr förmlich«, sagte Anna, gleichsam als Entschuldigung für ihre Eleganz. »Alexei ist so angetan von deinem Besuch, wie er das selten von etwas ist. Er ist regelrecht verliebt in dich«, fügte sie an. »Bist du auch nicht müde?« Bis zum Diner war keine Zeit mehr, über etwas zu reden. Als sie in den Salon traten, trafen sie dort bereits Prinz